Wohnst du noch oder lebst du schon?
Yeah.
100 Punkte. Wohnst du noch oder lebst du schon? So hat IKEA mal vor einiger Zeit Werbung gemacht. Und eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist die Frage danach, wie sieht ein Leben aus, das ich wirklich leben will? Dass ich am Ende meines Lebens zurückblicken kann und sagen kann, es hat sich gelohnt, dieses Leben zu leben. Ich möchte am Ende meines Lebens nicht zurückschauen und sagen, ja, die finanziellen Umstände in meinem Leben haben das oder jenes mir diktiert, dass ich mein Leben so und so gestalten musste. Jetzt bin ich kein Millionär, der einfach von Geld unabhängig sagen kann, ich mache, was mir passt. Aber ich möchte trotzdem ein Leben leben, das sich lohnt, gelebt zu werden. Oder wenn du vielleicht an deinem Chef denkst und drüber nachdenkst, ja, mein Chef, der macht mir mit meiner Arbeitszeit und so viele Vorschriften. Ich kann mich dem gar nicht entziehen. Ich weiß, dass meine Frau zu Hause wartet, aber ich kann momentan nicht nach Hause. Ich kann einfach ein Leben nicht leben, das sich lohnt, gelebt zu werden. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns ein neues Leben schenken möchte. Ein Leben, eben das übers normale Wohnen hinausgeht. Ein Leben, das sich lohnt. Die Bibel spricht von neuem Leben. Ein Leben, das wir zur Ehre Gottes leben können. Ein Leben, wo wir am Ende unserer Tage zurückschauen können und sagen können, wow, was war das für ein Leben? Höhen und Tiefen, aber es hat sich gelohnt. Ein Leben, ein neues Leben. Die Bibel redet immer wieder davon, von einem neuen Leben. Und die Bibel spricht auch davon, wo dieses neue Leben beginnt, nämlich in der Taufe. Römerbrief Kapitel 6. Ich komme nochmal nachher drauf zurück. Ein neues Leben, das sich lohnt, gelebt zu werden. Ich habe mich vorhin an einen jungen Mann erinnert, den habe ich in der Jugendarbeit kennengelernt. Damals war ich selber noch Jugendlicher, jung und dynamisch. Und dieser junge Mann war vielleicht 14, 15 Jahre alt und ging auf eine Freizeit mit. Und er war zu Hause, hatte er sich überhaupt nicht blicken lassen in der Wohnung. Der hat sich in sein Zimmer zurückgezogen, hat schwarze Vorhänge aufgehängt, hat sein Zimmer insgesamt dunkel gestaltet und später kam raus, dass er herumexperimentiert hat mit okkulten Büchern, Pentagrammbeschwörungen und solchen harten Geschichten. Wie es dazu kam, dass dieser Mann auf eine Freizeit von uns mitgefahren ist, habe ich keine Ahnung, aber er war dabei. Und dieser junge Mann, der hat in den Bibelarbeiten zugehört, er hat plötzlich Sachen gehört, die er noch nie gehört hat. Er dachte vorher, Glaube an Gott ist langweilig, hat nichts mit mir zu tun. Und plötzlich hat er von anderen jungen Menschen gehört, die begeistert von ihrem Gott waren, die begeistert waren und gesagt haben, mit Jesus wurde mein Leben neu, mit Jesus wurde mein Leben wertvoll. Und dieser junge Mann, der hat sich richtig beeindrucken lassen und der hat gesagt, diesen Gott will ich kennenlernen. Und an einem Abend in der Freizeit hat er sich mit einem Mitarbeiter zusammen in irgendein Eck des Hauses niedergekniet. Und die haben zusammen gebetet. Und er hat sein Leben an Jesus gegeben, hat gesagt, hier Jesus, hier ist mein altes Leben. Mein Leben, das ich nach meinen Vorstellungen bisher geführt habe. Ich möchte ein neues Leben führen. Weil die Richtung, die ich eingeschlagen habe, die führt in eine Sackgasse. Ich merke das selber und ich komme nicht mehr weiter. Und so hat er angefangen, Gott kennenzulernen. Er ist nach Hause gekommen und seine Eltern haben ihren Augen nicht getraut. Der kommt in sein Zimmer und das Erste, was er macht, er nimmt die Vorhänge runter, ein bisschen unsanft nach meinem Geschmack, aber er hat richtig dran gerissen, hat die Vorhänge abgerissen, hat ihn in die nächste Mülltonne gekloppt, hat seine okkulten Bücher genommen, die ins Altpapier geschmissen und hat einen Neustart gemacht, hat gesagt, wenn Gott das möglich machen kann, dann will ich das erleben. und an seinem Zimmer konnten die Eltern sehen, was für eine Verwandlung in diesem jungen Mann vorgegangen ist. Ich habe ihn dann später aus den Augen verloren. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er angefangen hat, sich eine Gemeinde zu suchen. Und das hat mich begeistert. Gemeinde zu suchen, ich hoffe, dass er sich hat taufen lassen, dass in der Bibel Versprechen gibt, in der Taufe ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern in der Taufe passiert tatsächlich die Einsetzung des neuen Lebens. Dass wir uns nicht falsch verstehen, gerettet, sagt die Bibel, bist du, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue dir mein Leben an, dann bist du gerettet. Die Einsetzung des neuen Lebens passiert in der Taufe. Ein Mann, der auch diese Begegnung mit diesem Gott hatte und in sein Leben anders wurde, möchte ich vorlesen. Und zwar Apostelgeschichte 9. Wenn, Pascal, wenn du das einblendest, Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 19 möchte ich vorlesen. Und wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf, lest mit. Wichtige Gedanken könnt ihr euch notieren. Ich glaube daran, dass Gott durch Bibelworte zu uns sprechen kann. Und wenn Gott durch einen Vers in der Bibel zu dir spricht, gibt es nichts Besseres, als am Rand ein Ausrufezeichen zu machen, zu sagen, das ist ein Wort Gottes für mich. Okay, Apostelgeschichte, Kapitel 9. Bevor ich vorlese, die Gemeinde war noch sehr jung. Die Gemeinde war gerade erst entstanden. Jesus war am Kreuz gestorben, war auferstanden, hat seinen Heiligen Geist geschickt, die ersten Christen wurden mit dem Geist Gottes erfüllt, denen hat nichts mehr in den Räumen gehalten, sie sind rausgegangen, haben angefangen, von ihrem Gott zu erzählen. Ein Rieseneffekt, mehrere tausend Leute sind zum Glauben gekommen. Das war ein grandioser Start. Hauskreisarbeit ist gestartet. Man hat sich hier und da in den Wohnungen getroffen. Die Wohnungen wurden zu klein, sind dann aus allen Nähten geplatzt. Man hat Gottesdienste im Tempel veranstaltet. Und der Heilige Geist, Gott selber, war da und hat in dieser jungen Gemeinde seine Kraft erwiesen. Indem Petrus und Johannes sind zum Beispiel am Tor des Tempels vorbeigegangen. Da saßen Gelähmte. Und Petrus hat so diese berühmten Worte gesagt, du, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf. Und dieser Mann ist aufgestanden. Das hat Riesenwellen geschlagen. Petrus musste sich dann vor der religiösen Führung des Landes verantworten, aus welcher Kraft er denn sowas macht. Ich glaube, dass wir lesen da so locker drüber weg, aber das ist ja eigentlich unfassbar, dass jemand zu einem Gelähmten sagt, steh auf. Einem, der im Rollstuhl sitzt, einem, der von alleine nicht aufstehen kann, steh auf. Und der steht auf. Kraft eines neuen Lebens. Kraft des Heiligen Geistes. Also es hat Riesenwellen geschlagen. Die ersten Probleme traten auf. Die Gemeinde wurde verfolgt. Innerhalb der Gemeinde gab es auch Probleme. Witwen wurden bei der Versorgung übersehen. So hat man angefangen, sich zusammenzusetzen, überlegen. Man hat angefangen, Diakone einzusetzen. Einer der Diakone wurde dann sehr bald gesteinigt, Stephanus. Ganz am Rande der Geschichte mit Stephanus steht dann auch dabei, dass Saul dabei stand und das Ganze beobachtet hat. Er war schon im Auftrag der Geistlichkeit damals unterwegs, um diese Hinrichtung im Auge zu behalten. Es gab die Auseinandersetzung mit dem Magier Simon, der dieses neue Leben, das sich in der Kraft des Heiligen Geistes gezeigt hat, kaufen wollte, hat gesagt, Mensch, ihr habt den Heiligen Geist, was muss ich euch zahlen, damit ich das kriege? Es gab diese Auseinandersetzungen. Und das Toben der Gegner der Gemeinde Jesu wurde immer stärker. Und so haben sie versucht, die Gemeinde direkt in Jerusalem zu zerschlagen. Habt ihr mal ausprobiert, was passiert, wenn ihr in einen Topf mit Wasser mit der Faust reinschlagt? dann spritzt das in alle Richtungen. Und genau das ist mit der Gemeinde Jesu passiert. Der Teufel hat versucht, die Gemeinde Jesu zu zerschlagen, diese junge Bewegung. Aber dadurch sind die Christen geflohen, haben sich verteilt ins Umland Judäa und darüber hinaus und haben angefangen, dort wiederum Menschen von ihrem neuen Leben zu erzählen. Und wisst ihr was? Die haben nicht nur von ihrem neuen Leben erzählt, sondern die Menschen, denen sie das erzählt haben, die haben an ihnen gesehen, die leben tatsächlich dieses neue Leben. Da gibt es wirklich ein Leben, das sich lohnt, gelebt zu werden. Und die Botschaft von Jesus immer weiter ausgebreitet. Und Saulus hat sich dann mit Sondervollmachten ausstatten lassen, um in einem Ort namens Damaskus hinzugehen und auch dort die Christen zu verfolgen. Man hatte ja immer noch vor, diese junge Bewegung einzudämmen. Gut, jetzt sind sie nicht mehr nur in Jerusalem, sondern auch in der Umgebung und in anderen Orten, aber sie haben sich noch nicht weltweit verbreitet. Es ist wie ein Virus, verbreitet sich immer mehr. Gute Nachrichten verbreiten sich. Und man hat vorgehabt, in Damaskus diese Anhänger dieses neuen Weges, diese Gläubigen an Jesus, auch dingfest zu machen. Ja, und das ist jetzt die Situation unseres Textes. Saulus führte weithin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Also ganz klare Position. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohenpriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Saulus war im festen Glauben losgezogen, für Gott zu kämpfen und für Gott diese Christen auszurotten. Was er nicht wusste, ist, dass Gott sich zu diesen Christen stellt. Dass Jesus tatsächlich Gott war. Und wer seine Hand an die Christen legt, sich mit Gott selber anlegt. Er wollte die Christen verfolgen. Er wollte ja gar nicht Gott verfolgen. Und plötzlich steht ihm Gott gegenüber im hellen Licht und sagt: Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Eine Begegnung mit Gott, die mit Blindheit endet. Er konnte nichts mehr sehen. Er war völlig getroffen von diesem Zusammentreffen mit Gott. So sehr, dass es körperliche Auswirkungen hatte. Er war blind. Und er war nicht nur einen Tag blind, so bis sich die Augen regeneriert hatten. 3 Tage und er war immer noch blind. Und er war so schockiert, dass das, wo er dachte, für Gott zu tun, sein ganzes Leben investiert hat, dass er plötzlich merkt, mein bisheriges Leben endet in einer Sackgasse. Ich wollte etwas für Gott tun, aber habe in Wirklichkeit gegen Gott gekämpft. Wo ist das Leben, das sich lohnt? Später sagt er mal in einem der Briefe: Alles, was ich früher dachte, was gut ist, erachte ich jetzt für Kot. So drastisch vollzieht er das jetzt. Sein Leben, das er gedacht hat, er setzt das ein für Gott, hat in der Sackgasse geendet. Es ist kein Leben, das sich lohnt, erkennt er. Ein Leben, das sich lohnt, geht nicht an Gott vorbei. Er ist tief erschüttert. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Eine neue Geschichte. Oder doch die gleiche? Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias, eine ganz andere Begegnung mit Gott. Wisst ihr, wenn jemand Gott verfolgt, dann muss er sich darauf einstellen, dass Gott kein Göttlein ist, dass Gott mächtig ist. Wenn jemand Kind Gottes ist, dieses neue Leben hat, dann begegnet Gott ihm als liebender Vater. Nicht als streitsüchtiger, rachsüchtiger, als liebender Vater. Was für eine andere Begegnung mit Gott. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, antwortete Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias. Das finde ich ganz süß. Hananias gibt seine Bedenken Gott gegenüber. Er sagt nicht einfach: Gut, Herr, wenn du das sagst, dann gehe ich dahin. Sondern Hananias ist ehrlich Gott gegenüber. Das macht eine echte Beziehung aus. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Und ich soll dahin? Aber der Herr sagte: Geh trotzdem hin. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss, dass ihm die Verfolgung trifft. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst. Gott möchte, dass du wieder sehen kannst. Und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, mit einer Kraft ausgerüstet wirst, die dieses neue Leben möglich macht. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Boah, das ist das Erste, was er tut. Bei uns fällt leider der Augenblick, wo wir mit Jesus in Verbindung treten, wo wir mit jemandem reden, beten und taufe etwas auseinander. Von seiner ersten Begegnung mit diesem Jesus, 3 Tage Blindheit, bis Hananias zu ihm kam und gesagt hat: Du, ich komme von diesem Jesus. Also vergingen 3 Tage und er ließ sich taufen. Die Taufe war ihm so wichtig, dass er sogar das Essen vernachlässigt hat. Er hat die 3 Tage wegen seiner Bestürzung nichts gegessen. Aber selbst als er wieder sehen konnte, war nicht das Erste, er hat zu einer Scheibe Brot gegriffen, sondern das Erste, was er getan hat, war, er ließ sich taufen. Und nachdem er etwas, also Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und dann, nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Neues Leben beginnt. Eine Begegnung, eine Bekehrung, Glauben, Vertrauen setzen auf Jesus, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Im Epheser 1, Vers 13 steht, wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, wenn wir gläubig werden. Als du gläubig geworden bist, wurdest du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen in dir. Ein Prediger hat letztens in der Predigt gesagt, das fand ich so super toll, er hat gesagt, ich mache das mal mit meinem Namen, Andreas Ketz ist die Wohnadresse des Heiligen Geistes auf Erden. Das darfst du, wenn du an Jesus glaubst, auch von dir sagen. Du bist Wohnadresse des Heiligen Geistes auf Erden. Wenn jemand sagt, wo ist der Heilige Geist? Sagst du, hier, da drin. Ist das eingebildet? Nein, das ist Wahrheit, das ist wahr. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen in dir. Und wisst ihr was? Wohnung nehmen heißt in der Bibel, dieses Wort heißt eigentlich Zeltner. Er schlägt seine Zelte auf, kommt aus der Sprache der Nomadenvölker. Wenn die Nomaden umhergezogen sind, waren sie nie lang bei einem Ort. Aber da, wo sie erstmal ihre Zelte aufgeschlagen haben, da sind sie eine ganze Saison geblieben. Und es gibt so ein Lied, das heißt, gekommen, um zu bleiben, geht nicht mehr weg. Der Heilige Geist ist gekommen, um zu bleiben. Er schlägt seine Zelte in uns auf. Und er kommt nicht nur, um seine Zelte aufzuschlagen, sondern er sagt, ich möchte dieses neue Leben wirken, das in der Taufe freigesetzt wird. Ich möchte mit euch noch einen kurzen Ausflug in den Römerbrief machen. Im Römerbrief im Kapitel 6 wird von der Taufe geredet. Wo ich lese ab Vers 2, Kapitel 6, Vers 2. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Unser altes Leben ist doch gestorben. Wir sind doch gestorben. Wir sind doch gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Die passt nicht in ein neues Leben. Und jetzt begründet Paulus. Saulus, diesen, wo wir die Bekehrung gerade gehört haben, der hat sich taufen lassen. Der hat später diesen Römerbrief geschrieben und er hat sich Paulus genannt. Und er schreibt hier, das alte Leben ist vorbei. Wir sind der Sünde gestorben. Wie können wir da jetzt noch länger mit der Sünde leben? Und jetzt begründet er das mit der Taufe. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Wenn du aufgrund deines Glaubens getauft wurdest, bist du hineingezogen in den Tod Jesu, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Du stirbst mit ihm am Kreuz in der Taufe. Taufen, das ist griechische Wort, heißt ja ersäufen, absaufen. Taufen, sterben. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das wäre so, wenn wir die Leute unter Wasser lassen würden. Irgendwann geht die Luft aus und deswegen taufen wir auch nicht mit ein paar Tropfen, sondern gehen richtig ins Wasser. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Neues Leben bricht sich Bahn. Die Auferstehung gehört dir, die Kraft Gottes. In den folgenden Kapiteln im Römerbrief fängt Paulus an, auszumalen, was dieses neue Leben bedeutet. Was heißt das, ein neues Leben zu haben? Ich möchte nochmal was anschauen. Ich fliege heute mit euch durch ein paar Stellen. Römerbrief Kapitel 7, die Verse 4 bis 6, wo Paulus dann sagt, was hat das mit dem neuen Leben auf sich? Und er sagt, Römerbrief Kapitel 7, ab Vers 4, auch bei euch ist es so, Geschwister, indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen und das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Sünde, Tod. Es wurde für euch vollzogen. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, so dass ihr jetzt einen anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Dein Leben kann in einem neuen Leben fruchtbar werden für Gott. Jetzt ist das dummerweise kein Automatismus. Es wäre so schön, Taufe rein, raus und ich habe mit dem alten Leben nichts zu tun. Aber so ein neues Leben muss eingeübt werden. Und das ist die Herausforderung des neuen Lebens. Aber nicht aus eigener Kraft. Solange du das aus eigener Kraft heraus versuchst, hast du einen aussichtslosen Kampf zu führen. Aber ich habe vorhin erzählt, der Heilige Geist hat Wohnung genommen in dir. Er hat Wohnadresse, du. Und er sagt, hey, ich bin da und ich will dir die Kraft dazu geben. Ich lese weiter. Jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkte sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Paulus malt das aus anhand von einer Frau, deren Mann stirbt. Diese Frau ist nicht mehr gebunden an ihr Ehegelübnis, denn ihr Mann ist gestorben. Und genauso ist das, wenn du in der Taufe mit Jesus stirbst, wird ein neues Leben in Kraft gesetzt, wird das Alte beendet. Die Sünde sagt, alle Rechte, die ich an dir hatte, sind abgegolten. Du bist gestorben in der Taufe mit Jesus am Kreuz und auferstanden zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben soll der Ordnung des Heiligen Geistes folgen. Jesus hat im höchsten Gebot die Grundfesten dieser neuen Ordnung eingesetzt. Er hat gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe. Liebe ist das, was dieses neue Leben bestimmen sollte. Wie macht man das? Wir merken, so einfach ist das nicht. Wir stehen in einem Kampf zwischen dem, ich will das ja, dieses neue Leben, und einem danach Leben. Neues Leben muss eingeübt werden. Ein Baby, ein Kleinkind muss laufen lernen. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 5, ich finde das so faszinierend, was da steht. Ich würde gerne mit euch die ganzen Kapitel lesen. Die sind spannend ohne Ende. Aber ich greife nur die Sachen raus. Kapitel 8, Vers 5. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was Gottes Geist will. Und das, was Gottes Geist will, ist das, was dir wirklich ein Leben bringen wird, das sich lohnt, gelebt zu werden. In seiner Kraft. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich raus, was Gottes Geist will? Ich denke, es braucht vor allem Zeit, die du dir nimmst. Ich bringe das nochmal von einem Gespräch, nach dem Seminar, was wir hier mal über Medien gehabt haben. Verbringst du mehr Zeit? Mit dem Fernseher oder mit der Bibel? Mit dem Fernseher, auch andere mögliche Sachen wie Computerspiele oder Ähnliches einsetzen. Mir geht es nicht darum, das andere schlecht zu machen. Mir geht es darum, nimm dir Zeit mit Gott. Wenn du dieses neue Leben willst, ein Leben, das sich lohnt, gelebt zu werden, und wenn das in deiner Taufe eingesetzt wurde, dann liegt es ja da. Dann musst du nur noch zugreifen. Und das beginnt damit, dass du darauf anfängst zu hören. Was sagt Gottes Geist? Wie kann dieses Leben ausschauen? Was möchte er von dir? Also nimm dir die Zeit zu hören. Lies in der Bibel, Lass den Geist Gottes dadurch zu dir sprechen. Wenn du betest, rede nicht nur selber, sondern lass Gott die Zeit auch zu antworten. Wenn du ein Herzensanliegen hast, dann schreibe das auf. Fang mal an, etwas, was dich bewegt, über Gott, über dein Leben aufzuschreiben. Und wenn dir plötzlich ein neuer Gedanke kommt, schreib den auch auf. Und noch kommt, beim Schreiben kommt dir nochmal ein neuer Gedanke, schreib den auch auf. Und du wirst merken, wie plötzlich in diesem Schreibfluss der Geist Gottes anfängt, zu dir zu reden. Wenn du dich nicht mehr von deinem alten Leben, von den natürlichen Wünschen bestimmen lässt, von deiner eigenen Natur, sondern vom Geist Gottes, wird ein Leben in dir hervorkommen, das dich in Staunen versetzt. Es gibt wirkliches Leben. In Kapitel 8, Vers 13 heißt: Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Es lohnt sich, neues Leben einzuüben. Für euch, die euch heute taufen lasst, heute wird das neue Leben in der Taufe eingesetzt. Nicht, weil wir als Gemeinde das in der Hand hätten, sondern weil Gott es in seinem Wort der Bibel versprochen hat. Heute wird euer neues Leben eingesetzt. Für euch, die ihr vielleicht schon länger eine Glaubenstaufe habt, nehmt dieses Geschenk, das Gott euch gemacht hat in der Taufe, wirklich für euch neu an und sagt: Hey, ich habe das doch bekommen. Und wie viel hat meine alte Natur wieder in Besitz genommen von meinem Leben? Ich möchte neu anfangen. Und ich habe eine gute Nachricht. Gott sagt: Ja, du darfst neu anfangen. Dieses neue Leben ist nach wie vor noch für dich da. Und wenn du die Glaubenstaufe noch nicht hast, dann lade ich dich ein. Prüfe Gott. Lies in der Bibel nach. Und wenn du eine Begegnung mit Gott hast, dann öffne dich seinem Geschenk. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für deine unvorstellbar große Liebe, die du darin gezeigt hast, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Noch als wir überhaupt keine Ahnung von dir oder von Jesus hatten, hast du schon die Grundlagen gelegt, dass wir gerettet werden können. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass deine Liebe so heiß für uns brennt, dass du uns nachgehst, dass du uns hinterhergehst, immer wieder neu wachrüttelst, dass wir dir nicht egal sind, dass du wirklich willst, dass neues Leben in uns Gestalt gewinnen kann. Du willst, dass unser Leben sich wirklich lohnt, gelebt zu werden. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du all das vollbracht hast, dass wir nichts mehr dazu tun müssen, sondern dass alles als Geschenk bereit liegt. Heiliger Geist, ich bete um dein Wirken hier in unserer Mitte, dass du die Herzen derer anrührst, die dich noch nicht kennen und die am Anfang davon stehen, zu erahnen, was du für ein großartiges Geschenk bist. Heiliger Geist, ich bete für diejenigen unter uns, die kraftlos heute Morgen sind, dass du ganz neu in unser Leben kommst, dass du ganz neu deine Kraft in unserem Leben freisetzt und dort, wo wir keine Kraft mehr haben, aufatmen können, neue Kraft empfangen von dir. Jesus, und ich bete darum, dass Menschen an unserem Leben schon sehen, dass neues Leben in uns freigesetzt wird. Schließe uns die Ohren auf zu hören, was du willst, Heiliger Geist. Oh, Geist Gottes, komm und wirke heute Morgen unter uns. Du weißt, was jeder einzelne von uns braucht. Herr, und wir freuen uns darauf, zu erleben, wie du in der Taufe wirkst, wie du neues Leben freisetzt. Halleluja. Danke, danke Vater, danke Jesus, danke Heiliger Geist. Amen.